Mit Vera Linz am Mikrofon. Herzlich willkommen zum Online-Talk einer Netzreporter XL-Ausgabe. Chaos Computer Club, Digitale Gesellschaft e.V. und Co. Wie funktioniert Interessenvertretung von Usern im digitalen Zeitalter? So haben wir die Sendung betitelt, in der wir ein bisschen zurück, aber natürlich auch nach vorne schauen wollen. Und passend zum Thema begrüße ich im Berliner Studio Frank Rieger vom Chaos Computer Club. Hallo.
Guten Tag.
Linus Neumann von der Digitalen Gesellschaft.
Schönen guten Morgen.
Und aus Hamburg zugeschaltet ist uns Ole Reismann, er ist Redakteur von Spiegel Online. Hallo.
Moin.
Ja, wie kann Interessenvertretung im Netz bzw. Interessenvertretung zu Themen im Netz funktionieren? Wie soll die digitale Gesellschaft funktionieren? Wie funktioniert der Chaos Computer Club und andere Interessensvertretungen? Darüber werden wir zunächst reden. Fangen wir mal mit der digitalen Gesellschaft an. Das war ja schon ein Aufreger im April. Mitte April meldete Spiegel Online die Gründung. Das war am Vorabend der Republika. Ole Reismann, war der Spiegel da mal wieder exklusiv informiert oder wie kam das?
Tatsächlich war da ein Heftkollege exklusiv informiert. Denn tatsächlich war die Gründung der digitalen Gesellschaft sowas wie die Überraschung und eines der Highlights der Republika. Und viele der Netzmenschen oder der Netzszene war tatsächlich uninformiert und hat dann erstmals über Spiegel Online erfahren, was da eigentlich vor sich geht.
Und wie lange wusste Spiegel Online davon?
Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, 1, 2, 3 Tage können es gewesen sein, aber auch nicht viel länger.
Lag das eigentlich im Raum, dass so eine Gesellschaft gegründet wird?
Ich glaube schon, dass das im Raum lag. Es ist bitter notwendig. Wenn man sich so andere Szenen anguckt, wie die Umweltbewegung, da hat so eine Professionalisierung viel früher schon eingesetzt, hat schon stattgefunden, weil irgendwann die Einsicht kam, es gibt einfach große Interessensverbände in der Gesellschaft, die wahnsinnig gut aufgestellt sind, nämlich von Industrieseite. Die haben dann Büros in Berlin, die haben Büros in Brüssel, die haben Mitarbeiterstäbe, die manchmal in die Hunderte gehen. Und wenn man da dann als zivilgesellschaftlicher Akteur anfängt, irgendwie zu arbeiten, sich zu organisieren, dann fällt schnell auf, da muss schon eine gewisse Art von Professionalisierung her.
Linus Neumann von der Digitalen Gesellschaft. Für die Außenstehenden kam das dennoch ziemlich überraschend. Wie lange habt ihr daran gebastelt?
Okay, also ich sage jetzt mal nichts dazu, wie lange der Spiegel darüber schon informiert war.
Danke.
Das war natürlich schon sehr viel länger. Es war natürlich auch in der Netzgemeinde durchaus die Leute informiert. Und es gab da natürlich auch durchaus Personen, die angesprochen wurden.
Auserwählte, Entschuldigung.
Ja, genau. Es gab Personen, die angesprochen wurden und gesagt haben, nee, da wollen wir nicht mitmachen oder wollen wir mitmachen. Und insgesamt zog sich so diese Idee der Gründung, die zieht sich ja schon über ein Dreivierteljahr hin. Also da war irgendwann die Versammlung der Gründungsmitglieder. Und so eine Vereinsgründung hat sich dann doch als eine größere Hürde herausgestellt für uns. Und ich finde das auch immer wichtig zu betonen, dass wir es bis heute nicht geschafft haben, weil wir andauernd irgendwelche Formalien nicht erfüllt haben und dann muss wieder irgendein Wisch unterschrieben werden. Das heißt, bis heute ist der Verein leider immer noch in Gründung.
Frau Krieger, wusstest du vorher, dass sowas kommt? Oder bist du vielleicht sogar drin? Ich weiß gar nicht, wer alles drin ist. Das sind ja 20 Mitglieder, soweit
ich weiß. Ein großes Geheimnis. Man weiß das gar nicht so genau, wer das jetzt alles ist. Und erst auf massiven Druck dann auch von den Leuten auf der Republika, die sich gefragt haben, wer seid ihr eigentlich? Was macht ihr eigentlich? Erst dann haben sie irgendwann mal unverlinkt, unauffindbar auf der Webseite ein paar Namen hingeschrieben. Aber auch nicht alle.
Ja, also ich bin da kein Mitglied der Chaos Computer Club. Ich sag mal, ist genügend Arbeit, da muss ich nicht noch einen weiteren Verein haben. Wir wussten halt schon eine Weile vorher davon, also Markus Beckerdahl hat uns irgendwann schon mal erzählt, dass es da so Überlegungen gibt, also schon sehr weit im Vorfeld und immer so ein bisschen auf dem Laufenden gehalten, aber es war ihm schon klar, dass wir als Chaos Computer Club da halt ja nicht uns in dem Sinne engagieren, weil wir halt irgendwie genügend eigene Strukturen und auch sehr verschiedene Vorstellungen haben, wie politische Arbeit organisiert sein sollte und wie politischer Aktivismus im Netz organisiert sein sollte, die halt von dem der digitalen Gesellschaft abweichen. Ist aber einfach nur eine Frage des Modells und wo man sich wohlfühlt und jetzt keine, sag mal, grundlegende, ihr seid böse oder so Ansicht, sondern einfach nur so ein Schön, dass ihr es macht, aber wir machen es halt anders.
Also ich denke, das ist genau der wichtige Punkt, dass es eben, also die Titel der Sendung, der fragt ja danach, wie soll oder wie funktioniert Interessenvertretung im Netz. Es gibt da natürlich sehr viele verschiedene Ansätze und das Wichtige, was, denke ich, das Hauptmissverständnis bei der Gründung der digitalen Gesellschaft war, ist, dass keiner von uns behauptet, dass dieser Ansatz jetzt ein besserer oder ein schlechterer oder ein allumfassenderer Ansatz wäre, als der, den andere fahren. Also was eigentlich die Idee der digitalen Gesellschaft war oder was die Erkenntnis war, aus der wir dazu gekommen sind, diesen Verein zu gründen, war eben, was Ole gerade schon sagte, dass wir als Netzaktivisten dann irgendwie uns auf Kongressen wiederfinden und mit der Bahncard 50 anreisen und mit dem Schlafsack auf dem Sofa schlafen von irgendwelchen Kumpels, während uns da wirklich Leute gegenüber sitzen, die einfach mit 5 Hauptbeschäftigten zu jedem kleinen Thema enorme Stellungnahmen verfassen können und ihre Arbeit da professionalisiert haben. Und das war die Erkenntnis, die wir für die deutsche Netzbewegung für uns getroffen haben. Erlangt haben, dass wir gesagt haben, hey, wir professionalisieren uns mal auch und wir machen das jetzt mal wie die. Und das ist ja nicht nur ein deutsches Phänomen, dass sich so eine Gruppierung gründet, sondern wir haben ja also weitere Vorbilder. Wir haben immer in Deutschland, kommuniziert man dann über das Vorbild Greenpeace oder die Umweltbewegung. Innerhalb der Netzgemeinde sind die Vorbilder natürlich andere, also La Quadrature du Net in Frankreich, Bits of Freedom in Holland, Open Rights Group im englischsprachigen Raum, IFF in den USA, das gibt's also in anderen Ländern durchaus genauso, solche Verbände. Das ist jetzt auch keine besonders neue Idee, das auch mal zu machen.
Das wurde auch ja wohlwollend von großen Teilen, muss man auch mal sagen, aufgenommen, diese Idee, und auch begrüßt. Dennoch gab es natürlich auch viel Kritik bis zu Häme, muss man auch sagen. Ole Reismann ist geradezu empört, wenn man jetzt mal so die Schwingungen aus Hamburg aufnimmt. Warum regt dich das so auf?
Ich weiß gar nicht, ob das eine Aufregung ist. Ich war einfach auf der Republika und habe da auch mit vielen Menschen gesprochen, die sich so zu dieser Netzszene dazu zählen. Und die waren schon überrascht. Und auch beim Chaos Computer Club war längst nicht jeder informiert. Also es gibt auch prominente CCC-Mitglieder, die dann da sagten, ah, interessant, muss ich erstmal nachgucken, was das ist. Finde ich ja interessant. So, und die hat aber keiner gefragt. So in die Richtung. Naja, ich finde, es gibt im Internet immer ganz oft diese Bestrebung, dass man sehr viel Transparenz einfordert und dann auch Politiker anfängt daran zu messen, seid ihr denn auf Facebook aktiv, antwortet ihr auf E-Mails, die man euch schreibt, und dann kommt die digitale Gesellschaft und stellt erstmal eine Webseite ins Netz. Und also tatsächlich ist es ja nicht so, dass das jetzt anderthalb Jahre von breit diskutiert wurde in der Netzszene, sage ich mal, sondern tatsächlich, da haben sich Leute, die sich auch kannten, zusammengetan, damit es auch mal funktioniert. Was passiert, wenn man zu viel diskutiert, sieht man ja in der Piratenpartei, das kann ja auch scheitern.
Genau, da habe ich mich vorgestellt.
Darf ich jetzt noch ganz kurz fragen, was jetzt genau der Vorwurf ist? Also ist der Vorwurf, dass wir einen Verein gegründet haben, ohne alle zu fragen? Oder,
Nein, das ist überhaupt kein Vorwurf, es ist mehr ein Wunsch.
Dass ich vorher Leute frage, ob ich einen Verein gründe.
Nein. Das ist ein Wunsch. Seid in Zukunft transparenter, als ihr es vorher wart.
Okay, das ist eine Forderung an die Zukunft. Wobei ich mich gefragt habe, du sagtest, Linus, Professionalisierung der Netzarbeit. Vielleicht geht das auch gar nicht anders. Vielleicht kann man vorher gar nicht alle fragen, weil man dann irgendwie sich total verzettelt, von Hundertsten ins Tausendste kommen und eben nicht professionell arbeiten kann. Vielleicht gehört das einfach dazu, auch eine gewisse straffere Struktur, oder?
Also ich denke, was immer, wenn man zu diesem Begriff straffere Struktur kommt, was wir ursprünglich eigentlich angeplant hatten, war eher so ein Modell wie eine Stiftung. Also was uns ja hauptsächlich, unser Hauptanliegen war oder unser Hauptwunsch war für diese, oder unser Ziel sein soll, ist für die Aktivisten, die es ja gibt in ihrer Breite, ihnen den Rücken auch zu stärken. Und natürlich ist ein Hauptansatzpunkt, das auch über natürlich finanzielle Mittel zu machen. Eine Stiftung konnten wir unter anderem deshalb nicht gründen, weil wir gar nicht genug Geld dafür hatten. Und außerdem ist eine Stiftung eine etwas weniger transparente Einrichtung als so ein Verein. Die Vereinsstruktur, die ist jetzt, das ist eben die wir wählen mussten. Ja, ist ja nicht so, als hätten wir gesagt, ja, wir wollen jetzt gerne einen Verein haben. Sondern wir haben da gesessen und haben gesagt, das und das sind so die Ziele, die wir für uns sehen. Was wir denken, wie wir diese netzpolitische Bewegung ergänzen können. Und was müssen wir machen, was sind die formalen Anforderungen, um so etwas in Deutschland zu machen und natürlich auch mit einem Transparenzanspruch das zu machen. Wenn ich nur, also was jetzt dann gerade noch von Ole irgendwie angemerkt wurde, ist, dass die Mitgliederliste nicht online stünde.
Überhaupt nicht, das habe ich gar nicht, also nein.
Achso, was denn jetzt genau?
Die Gründungsmitglieder, der Vorstand zum Beispiel fehlte. Also, dass Mitgliederlisten nicht online sind, das ist ja so üblich. Also, ich meine, das ist auch datenschutzrechtlich. Niemand möchte, dass plötzlich große, lange Mitgliederlisten detailliert online stehen. Das fordert ja auch niemand.
Vorstand stand von vornherein online, aber ich glaube, es ging ja um die Gründungsmitglieder. Ja, und da gab es natürlich auch eine, also, sie sind ja eigentlich grundsätzlich, sobald der Verein eingetragen ist, sowieso öffentlich einsehbar. da gehöre, zähle ich mich nicht zu, ich bin auch noch nicht mal Gründungsmitglied, aber es gab diese Debatte, dass einige gesagt haben, hey, hier als Gründungsmitglied oder überhaupt als Mitglied dieses Vereins öffentlich aufzutreten, stellt für meine normale berufliche Tätigkeit einen Konflikt dar. Und das war also die Argumentation. Ja, also wir haben da Professoren drin, wir haben natürlich auch Journalisten mit drin.
Und ihr habt sogar Frauen da drin, aber die wollen auch nicht genannt werden.
Leider nicht bei den Gründungsmitgliedern, ja. Das ist echt, also es sind...
Warum nicht? Ist das, also ehrenrührig ist es ja sicherlich nicht.
Bei den Gründungsmitgliedern war keine Frau dabei. Das ist absolut bedauerlich, ja. Inzwischen gibt es halt Frauen, die als die Mitglieder in dieser Vereinigung sind, die ja auch beispielsweise auch in der Öffentlichkeit auftreten. Wie gesagt, ich kann diese Transparenzfrage da durchaus verstehen. Ich bin auch gar kein Freund jetzt dieser Idee gewesen, da irgendwie Leute nicht zu nennen. Aber ich denke, man muss natürlich von einzelnen Personen auch den Wunsch respektieren. Was ich denke, was wir versäumt haben, ist die Möglichkeit, das einfach zu pseudonymisieren in solchen Fällen.
Frank, du hast den Kopf, glaube ich, geschüttelt bei strafferen Strukturen. Ist schon ein Weilchen her, aber...
Naja, also ich meine, der grundlegende Unterschied zwischen dem, was wir machen im Chaos Computer Club und dem, was die digitale Gesellschaft anstrebt, ist ja eben genau diese Professionalisierung. Der Chaos Computer Club ist ja eine rein ehrenamtliche Vereinigung, also alles, was da stattfindet, ist unser Hobby. So alle, die da irgendwie tätig sind, haben in der Regel noch einen anderen Beruf oder studieren oder also jedenfalls haben sozusagen beziehen ja Einkommen nicht aus der Clubtätigkeit. Und das prägt halt eben auch die Struktur und die Art des Aktivismus. Also was halt heißt für uns ist, dass wir nur die Sachen machen, auf die wir Lust haben. So, was halt heißt, wenn mal wieder irgendwie die halbe Presse anruft, weil ein Bit in China umgefallen ist und wir haben da keine Lust drauf, dann sagen wir dazu halt nichts. Das verwirrt die Journalisten natürlich immer wieder, die dann denken, wir sind ja für alles Digitale zuständig, aber wenn uns das Thema nicht interessiert, der sonst so vielte Virus, der da irgendwo rumgeistert, dann sagen wir halt nichts dazu.
Das ist natürlich auch frustrierend für die Journalisten.
Ja, natürlich. Das stimmt, ja. Mittlerweile wissen sie es aber, dass wir, wenn sie halt einfach innerhalb von ein paar Stunden keine Antwort bekommen, dann haben wir halt einfach auf das Thema offensichtlich keine Lust. Oder kann auch einfach mal sein, dass gerade niemand Zeit hat, einfach in den Presse, also wir haben da so einen Request-Tracker, wo halt die Pressemails reinfallen, die dann von mehreren Leuten bearbeitet werden. Und wenn halt gerade niemand Zeit hat an dem Tag, dann passiert da halt nichts. Das kann halt mal passieren. So. Und natürlich passiert es uns auch mal, dass uns dann halt auch große Themen durch die Lappen gehen, weil halt gerade zum Beispiel Leute halt irgendwie beschäftigt sind oder anderweitig engagiert sind. Und das ist natürlich eine Sache, wo man sagen kann, okay, wäre es nicht schöner, eine professionelle Struktur zu haben. Auf der anderen Seite ist es aber auch so, dass wir im Club momentan bisher halt den Konsens haben, und vermutlich wird er auch bestehen, dass wir es eigentlich nicht ändern wollen. Also dass wir keinen, sagen wir mal, bezahlten Aktivismus möchten, also keine hauptamtlichen CCC-Aktivisten, um eben unsere Unabhängigkeit zu erhalten und unsere Möglichkeit, einfach zu beliebigen Themen beliebige Dinge zu sagen und eben nicht in die Situation zu kommen, dass wir zum Beispiel halt auf einen Sponsor Rücksicht nehmen müssen. Deswegen finanziert sich der Club eben nur ausschließlich eben aus den Mitgliedsbeiträgen. Das heißt, wir haben halt unsere eigene Basis für unsere strukturellen Aktivitäten. Wir haben in mittlerweile 14 oder 15 Städten halt Clubräume, wo sich Leute lokal treffen können. Und da liegt halt unser primärer Fokus eben auf der, etwas breiteren Organisation zum einen. Auf der anderen Seite aber eben auch den gedanklichen Freiraum zu haben, eben Themen wie zum Beispiel die Kulturwertmark strategisch anzugehen. Uns halt einfach die Zeit zu nehmen, obwohl andere Themen anstehen, die möglicherweise wichtig sind. Oder auch nur dringend sind, nicht mal wichtig, länger nachzudenken und auch solche Konzepte auszuarbeiten. Und das sind so ein bisschen so der Unterschied zur digitalen Gesellschaft, die halt sagt, okay, wir müssen halt eben die Breite der Themen und die Vielfalt der Themen auch mit einer entsprechenden Intensität, wie halt die Lobbyverbände angehen, wo wir halt sagen, ja, super, dass das endlich mal jemand macht, dann haben wir mehr Zeit zum Nachdenken.
Wobei ich beim Chaos Computer Club auch schon den Eindruck habe, dass das schon mehr und mehr einen Hauch von Professionalisierung annimmt. Also ihr beratet Politik, ihr seid relativ etabliert, sage ich jetzt mal ganz neutral. Ihr habt jetzt dieses Modell der Kulturwertmark reingebracht in die Diskussion. Das hat ja auch den Anspruch, da was zu bewegen. Also eine gewisse Professionalisierung, finde ich, kann man schon wahrnehmen. Ist aber offenbar nicht so gemeint.
Naja, die Frage ist halt, was man mit Professionalisierung meint. Bei uns in der Diskussion wird darunter immer verstanden, Aktivismus tatsächlich zu bezahlen. Das heißt also, Leuten ihre Lebenszeit abzukaufen dafür, dass sie halt sich um unsere Themen kümmern. Und da ist es halt so, dass das wollen wir halt derzeit zumindest nicht. Und was jetzt einmal das äußere Image angeht und den Einfluss, den wir mittlerweile, der uns zugeschrieben wird, aber auch den tatsächlich die Sachen, die wir objektiv beeinflusst haben. Also Stichwort zum Beispiel die Sachen beim Bundesverfassungsgericht halt zur Wahlcomputern und zum Online zur Online-Durchsuchung und zur Vorratsdatenspeicherung. Das ist halt tatsächlich einfach nur Arbeit, ne? Das ist halt einfach Leute, die halt in ihrer Freizeit, die ihre Freizeit dafür opfern, auch intensiv opfern. Also halt so ein Gutachten fürs Verfassungsgericht schreiben, kostet halt einfach wirklich mehrere Wochen Zeit, so die man halt nebenbei, also neben dem Beruf halt noch da reinsteckt. Und das muss einem dann schon halt wichtig sein. So, ja. Und das macht man halt eben nicht für jedes Thema. So, wenn halt irgendwie da irgendjemand daherkommt mit irgendeiner doofen Idee, dann ignorieren wir die halt eben auch.
Linus nickt die ganze Zeit, wobei ich denke, also zwei Fragen. Zum einen, habt ihr jetzt sozusagen dann wirklich so die ganze Palette im Blick, nach dem Motto, das muss abgearbeitet werden, stelle ich mir auch ein bisschen schwierig vor. Und zum anderen, Markus Becke, da hatte ich so verstanden, dass man versucht, so 1-2 Leute da fest anzustellen, aber jetzt natürlich nicht eine große Gruppe von Menschen, die da bezahlt arbeiten.
Ja, 1-2 Leute wäre natürlich schon, wäre ja eine Spitzensache. Wozu ich gerade genickt habe, ist, was Frank, denke ich, auch sehr schön dargestellt hat, ist so auch diese Arbeitsteilung nicht nur der Person innerhalb einer Organisation, sondern auch der Organisation selbst. Also das, also was im CCC sich eigentlich so konzentriert, was Frank wahrscheinlich deshalb nicht gesagt hat, weil es ihn auch selber betrifft, ist eine unglaubliche technische Kompetenz, die da in diesem Verein gebündelt ist und wo er also wirklich eine Ressource einmaliger Größe in Deutschland inzwischen durchaus geworden ist, weshalb es dann eben auch um technische Gutachten zu bestimmten Themen geht. Das ist wiederum was, was die digitale Gesellschaft kaum leisten können wird und auch gar nicht anstrebt. Was eigentlich auch die Arbeit der digitalen Gesellschaft betrifft, wird eigentlich natürlich diese Öffentlichkeitsarbeit angestrebt. Ja, wir sind davon überzeugt, dass die Themen, die wir bearbeiten, die wir auch in den vielen Jahren, die wir jetzt schon gemeinsam Aktivismus machen, bearbeitet haben, dass die für weit mehr Menschen relevant sind, als sich bis jetzt wirklich für diese Themen vielleicht interessiert haben. Also gerade Vorratsdatenspeicherung oder vielleicht ein noch besseres Beispiel sind so Netzsperrendiskussionen. Es war eine unglaubliche Arbeit, das an die Öffentlichkeit zu bringen. Und die politische Gegenseite hatte sehr findige Kommunikationsmethoden, da die Leute über sehr längeren Zeitraum in Schach zu halten.
Ja, wobei, ich musste gerade eben schmunzeln, ja, als ich die Kulturwertmark gehört habe. Also sehr man das natürlich begrüßen muss, dass da grundsätzlich mal zurückgelehnt drüber nachgedacht wird, was man da als neues Modell überlegen könnte. Ich glaube, es gibt gerade auch sehr wichtige Themen, die dann eben nicht behandelt werden. Und man muss sich einfach mal angucken, wie sehr die Idee der Kulturwertbank jetzt Widerhall gefunden hat in konkreten politischen Vorhaben, in Projekten. Und ich glaube einfach, es gibt gerade auch wichtigere Themen, die fallen dann flach. Und dann ist der Chaos Computer Club sowas wie die Jedi-Ritter, die da so die Weisen des Internets, die mit ihrer Expertise auch tatsächlich haushalten und auch nicht jedem dann Antwort geben, sich gar nicht zu allem äußern wollen. Und das ist ja ein Grund mehr, dass es die digitale Gesellschaft braucht.
Ich darf da mal kurz einhaken. Also damit es da keine Missverständnisse gibt, der Chaos Computer Club war schon immer seit seiner Gründung, enthielt halt beides. Also Leute, die sehr technisch orientiert waren und einfach in Ruhe hacken wollten und einfach, die politischen Teil, der eben genau die andere Hälfte des Chaos Computer Clubs ist, und natürlich mit großen personellen Überschneidungen dazwischen, brauchten, um halt einfach ihre Freiheit zu hacken zu erhalten. Ne? Also einfach im positiven Sinne Dinge mit Technologie zu tun. Der Club befindet sich halt in diesem ewigen Spannungsfeld zwischen politischer Tätigkeit und technischer Kompetenz. Und natürlich ist es einfach so, dadurch, dass die Gesellschaft immer weiter, ins Digitalzeitalter reingerutscht ist, da waren wir halt schon. Ne? Also die Gesellschaft kam halt dann zu uns in dem Sinne. Und deswegen sind wir da halt einfach auch in diese Position gerutscht, dass wir halt, ja, manchmal die einzigen sind, die halt irgendwie Expertise zu bestimmten Dingen unabhängig liefern können. Was jetzt irgendwie die Effizienz von so Konzepten wie die Kulturwertmark oder auch dem Datenbrief angeht, ist es halt so, man hat uns immer vorgeworfen, dass wir dagegen sind. Also wir sind halt eigentlich per se immer nur dagegen, war so der Vorwurf. Und deswegen haben wir halt vor 2 Jahren angefangen, mal für ein paar Sachen zu sein und einfach mal Konzepte rational durchzudenken und die einfach mal ins Spielfeld zu werfen. Nicht mit dem Ziel, dass sie jetzt so konkret 1-1 umgesetzt werden, sondern einfach, dass man mal neue Ideenfelder aufmacht, so die halt zum Teil auch mit Technik zu tun haben. Also zum Beispiel die Kulturwertmarkt, da ist es natürlich so, dass ohne zu wissen, dass es einfach die Technologie gibt, mit der man funktionierendes digitales Micropayment, also digitales Bargeld machen kann, ist so ein Konzept halt einfach auch nicht möglich. Und was jetzt den Widerhall angeht, so da bin ich eigentlich sehr positiv überrascht. Also wir hatten gerade Diskussionen noch mit dem Börsenverband des Deutschen Buchhandels und ähnlichen Leuten und die sind da eigentlich sehr erfreut und sogar mittlerweile bekommen wir positive Signale aus der Musikindustrie, die sagen, okay, endlich kommt da mal die Debatte so ein bisschen aus den Schützengräben raus und so ein bisschen in Bewegung so. Insofern ist es halt so, dass eben genau die Wichtigkeit der Themen, da muss man halt auch mal genau hingucken. Aus der Sicht eines Journalisten ist jedes Thema, was er gerade auf dem Tisch hat, wichtig. Aus unserer Sicht ist es dann halt so, naja, wir unterscheiden dann halt schon sehr, sehr detailliert zwischen dringend, weil dringend ist immer alles, was auf dem Tisch liegt, und wichtig. Und wenn es nur dringend ist, dann interessiert es uns meistens halt nicht.
Und Klar. Die Welt schrieb ein Werk aus der Reichsschrifttumskammer.
Ja, der Name, gut, also es wird also kann ich schon mal verraten, der Name wird geändert werden. Das war sozusagen auch ein bisschen Provokation, um halt einfach mal bessere Vorschläge rauszukitzeln. Weil wir uns im Club halt ja auch wochenlang darüber die Köpfe heiß geredet haben und keinen wirklich tollen Namen gefunden haben. Mittlerweile gibt es einen gewissen Konsens, ich verrate ihn jetzt hier noch nicht, aber es wird demnächst eine Revision 2.0 geben von dem, was heute Kulturwertmark heißt, wo auch einiges der, was an Kritikkram eingearbeitet wird, die uns im ersten Wurf einfach zu detailliert und zu komplex erschienen. Also es wird dann noch ein bisschen umfangreicher werden, aber dafür eben auch ausdetaillierter werden.
Ja. Frank, Entschuldigung, du hast gerade erwähnt, Themen, die jetzt gerade aktuell sind. Also wir beobachten, oder ich beobachte einfach nur das Thema Netzneutralität, eine furchtbar sperrige Angelegenheit, die aber auch jetzt nicht seit gestern aktuell ist, sondern das schwelt so seit mehreren Jahren von mir aus auch schon. Und da werden die Eckpfeiler mit Dampframmen eingeschlagen und die Zivilgesellschaft hat dazu aber bisher nicht wirklich was beitragen können und hat vor allem da auch nicht irgendeine Art von öffentlichem Anliegen formulieren können.
Naja gut, also wir kümmern uns um Netzneutralität schon sehr lange. Also das halt, also wenn du so die Kongresse zurückguckst, ist das ein Thema, was wir schon seit mindestens 5 Jahren auf dem, also mit im Fokus haben. Ist natürlich ein Thema, wie du schon ganz richtig sagst, was sehr sperrig ist und sehr schwer zu vermitteln ist.
Genau, wenn man Glück hat, hat man dann einen Innenminister, der mal zuhört. Und dann hat man Pech und der Innenminister wechselt genau. Und dann ist wieder alles vorbei. Ja. Und das ist ja kein Thema, was in der Öffentlichkeit so bewusst wäre, dass jetzt jemand sagen würde, oh mein Gott, da sind Landtagswahlen, da sind Bundestagswahlen, dieses Thema ist mir so wichtig, ich lege da meine politische Entscheidung drauf aus. Das passiert ja einfach nicht.
Ist das jetzt ein Thema für die digitale, also ich weiß, der Kasko und Jupiter hat sich da auch sehr drum gekümmert. Ich habe öfter mit Konstanze Kurz auch darüber gesprochen, die sich dazu geäußert hat, auch auf Podium und so weiter. Aber ist das jetzt auch ein Thema für die digitale Gesellschaft, vielleicht der erste Prozess, den man mit Fremdgeldern finanzieren könnte?
Ist auf jeden Fall einer unserer dringenden und großen Wünsche, diesem Thema endlich in der Gesellschaft zu der Bedeutung zu verhelfen, die es hat. Damit meine ich jetzt nicht zu sagen, dass es, oder das ist auch keine Kritik an dem CCC-Ansatz, wo wirklich sehr interessante Debatten wirklich seit längerer Zeit da stattfinden, sondern die digitale Gesellschaft sieht sich, würde ich in dieser Stelle jetzt so positionieren, dass wir sagen, so die Aufmerksamkeit für dieses Thema, die ist echt einfach im Moment katastrophal in den Schichten, die sie nachher betreffen wird. Thema nachher betreffen.
Man muss eine Brücke schlagen von den Nerds in die Gesellschaft rein.
Das ist, denke ich, eines der Hauptziele der digitalen Gesellschaft.
Wir sind uns ja hier
Vereins digitale Gesellschaft.
Ja, wir sind uns ja hier alle einig, dass die digitale Gesellschaft braucht und dass sie sich gut ergänzt mit anderen wie den CCC. Bevor wir nochmal über konkrete nächste Pläne reden, würde mich trotzdem nochmal interessieren, woher diese Heftigkeit der Kritik kam. Also Peter Tauber, der CDU-Abgeordnete, gratulierte zunächst, um dann aber den elitären Personenkreis zu kritisieren und Transparenz einzufordern. Robin Meyer-Lucht, eigentlich ja auch ein Internetaktivist bislang jedenfalls, aber bis vor kurzem, spricht von politisch naiven Vertretungsfantasien. Also da ist ja ganz schön was rausgeschleudert worden, als es diese Gründung gab. Woher kommt es? Haben Sie mit dieser Wucht gerechnet und wie erklären Sie sich, erklärt ihr euch, dass das so rauskam?
Also eine Selbstzerfleischung ist natürlich immer die größte Gefahr für eine politische Bewegung. Und ich muss sagen, mir persönlich liegt dieser Gedanke, die wollen die Welt retten, das wollte ich aber doch machen, der liegt mir eigentlich relativ fern. Ich lege da eher meinen persönlichen Wert auf Inhalte. Und mir ist das eigentlich auch völlig egal, wie meine politischen Ziele erreicht werden, sofern sie erreicht werden. Da bin ich also auf persönliche Eitelkeiten eigentlich nicht bedacht. Wobei ich die auch nicht anderen unterstellen möchte, weil natürlich ist das so, dass sehr viele Menschen in diesem Bereich auch Lebensinhalte gefunden haben. Und man ihnen durchaus denke ich, das ist offensichtlich, dass wir versäumt haben, ihnen irgendwie zu vermitteln, dass es nicht unser Anspruch ist, ihnen die wegzunehmen, sondern eben die digitale Gesellschaft als einen Mosaikstein in der netzpolitischen Bewegung zu etablieren. Zu den Äußerungen von Robin Meyer-Lucht oder Peter Tauber von der CDU in dem Blog von Robin Meyer-Lucht, der ja jetzt bei E-Plus arbeitet. Ich glaube, diese Äußerungen, die sprechen eigentlich auch für sich, wenn dann irgendwie Peter Tauber von der CDU Markus Beckedahl unterstellt, er hätte nicht das Ziel, andere Menschen für Netzpolitik zu begeistern. Da brauche ich eigentlich nicht mehr drauf zu antworten. Ich habe lange gebraucht, um das zu verstehen, was er damit meinte. Ich denke, dass er damit meinte, dass die CDU durch ihre Netzpolitik in den vergangenen Jahren einfach sehr viel mehr Menschen auf die Straße gebracht hat. Zwar gegen sich, aber natürlich denke ich, würde ich eventuell als Netzpolitikautor, der ich auch bin, eventuell sogar Peter Tauber recht geben, die CDU hat echt mehr Menschen für Netzpolitik begeistern können.
Ich glaube auch, dass diese Angst erstmal überzogen ist. So mächtig ist die digitale Gesellschaft ja noch nicht. Es klang jetzt immer als Vorbild die EFF an, die Electronic Frontier Foundation in den USA. Die waren einfach sehr mächtig, weil da ein Softwaremillionär enorme Summen reingesteckt hat. Und wenn jetzt Linus sagt, sie würden gerne, wenn es denn irgendwie möglich wäre, vielleicht zwei Leute beschäftigen auf so Niedriglohnbasis oder von mir ist auch irgendwie mit einem kleinen Gehalt. In Wirklichkeit bräuchte die digitale Gesellschaft 20 Mitarbeiter, damit sie sich rund um die Uhr um das alles kümmern können. Wenn wir bei Spiegel Online über irgendein Thema schreiben, dann haben wir danach am Telefon die Lobbyisten vom ECO, von Bitkom, die rufen bei uns an mit Expertise und sagen, übrigens, das kann man auch so sehen, das kann man auch so sehen. Und dann rufen wir die uns bekannten Handynummern beim CCC und bei der digitalen Gesellschaft an und die immer gleichen Leute brechen unter der Flut der Anfragen einfach zusammen. Absolut. Und wir haben deswegen auf Spiegel Online auch der digitalen Gesellschaft so ins Stammbuch geschrieben, wir wünschen uns von euch, werdet mächtig. Also werdet noch viel mächtiger, als es alle jetzt befürchten.
Jetzt gucken wir mal, wie das passieren kann. Aber trotzdem nochmal gefragt, wie erklärst du dir diese Heftigkeit? Sind das verletzte Eitelkeiten oder was ist da passiert?
Genau, ich glaube, das sind verletzte Eitelkeiten, weil da Leute nicht vorher informiert wurden.
Ah, okay, alles klar. Gut, also die digitale Gesellschaft soll mächtig werden. Wie wird es jetzt weitergehen? Markus Beckeball sagte mir zur Republika, er hat auch bei seinem Blog netzpolitik.org immer mal auch Spendenangebote bekommen, die er eben nicht annehmen kann und wo er davon ausgeht und hofft, dass das jetzt zum Beispiel Geld ist, was ganz transparent in den Verein fließen kann.
Das ist in der Tat auch einer der Gedanken, die eine Rolle gespielt haben, dass wir bei Netzpolitik.org nicht mit solchen Ideen umgehen konnten. Also wenn jemand sagt, spenden, Netzpolitik.org wird von einer Firma getragen, einer Berliner Open-Source-Agentur, die heißt New Thinking Communications, bei der auch ich dann angestellt bin. So eine Firma kann natürlich keine Spenden annehmen. Ja? Also du kannst auch nicht dann irgendwie eine Netzpolitik.org-Spende auf Markus Beckett als Privatkonto verbuchen. Ne? Das war also eine Erkenntnis, die wir auch hatten und wer Netzpolitik.org liest, sieht ja auch, dass sich zeitgleich bei Netzpolitik.org eben Veränderungen eingestellt haben. Ja, du siehst es, Netzpolitik.org wurde von Markus Beckedahl immer genannt als die Mischung zwischen Taz und Greenpeace. Und was jetzt der Gedanke ist, ist wirklich, dass beides eben auch in der Form zu trennen. Also Netzpolitik.org hat jetzt sehr viel mehr Werbung. Wir werden sehen, wie das in der Lage sein wird, die Arbeit, die da gemacht wird, zu tragen.
Du meinst so die Trennung zwischen netzpolitik.org berichtet dann über die Szene und berichtet über alles und das andere, der Kampagnenarm, die politischen Anliegen, die Meinungsbeiträge, das ist dann die digitale Gesellschaft, oder?
Netzpolitik.org ist vor allem ja vielschichtiger. Ne? Wir haben irgendwie vor kurzem festgestellt, es gibt 42 Autorenzugänge auf Netzpolitik.org, 27 davon wurden dann auch mal genutzt und dann kaskadiert das ein bisschen nach oben, werden es natürlich dann immer weniger von der Anzahl der Artikel. Aber Jens Best zum Beispiel, auch ein Netzaktivist in Berlin, der sagt immer so, Netzpolitik.org ist das Vereinsheim von Nerdistan und das wäre natürlich auch wichtig, das in der Form zu erhalten. Und ich denke, dass es vielleicht nicht so blöd ist, die eigene aktivistische Schiene durchaus von der, ich nenne es jetzt mal journalistischen Tätigkeit bei Netzpolitik.org auszugliedern. Mhm. Und da Netzpolitik.org, eigentlich hat Markus auch immer darauf geachtet, dass es zu Themen, bei denen es innerhalb der Netzgemeinde unterschiedliche Auffassungen oder Meinungen gab, dass die dann auch da wiedergespiegelt wurden innerhalb der Berichterstattung von Netzpolitik.org. Das hat nicht immer geklappt, aber in der Regel denke ich, dass da eine relativ ausgewogene Berichterstattung sichergestellt
wurde. Linus hat gerade so ein Wort verwendet, weswegen ganz viele auch sauer waren. Er hat das Wort Netzgemeinde verwendet. Und das ist natürlich etwas, wenn man auf der Republika, dieser großen Bloggerkonferenz in Berlin ist, wo dann 3000 Menschen aufeinandertreffen, dann sieht man, dass die alle sehr unterschiedlich sind. Und wenn sich jemand hinstellt, ihr seid die Netzgemeinde, dann schlagen da viele gleich die Hände über dem Kopf zusammen. Nein, ach, schwierig, wir wollen gar nicht alle in einen Topf geschmissen werden.
Ja.
Das erklärt vielleicht so ein bisschen auch erstmal die Antipathie.
Frank Rieger bleibt ganz ruhig beim Wort Netzgemeinde.
Ja, naja, also ich halte tatsächlich auch für so eine Journalismuserfindung. Ja. Also das halt
dieses Wort oder?
Genau, ja, es gibt die ja gar nicht.
Ja, also eigentlich gibt es die halt nicht. Wir sehen es halt, also selbst bei uns im Club ist es halt so, dass wir extrem heterogene Meinungen zu vielen Themen haben. Also es gibt halt einen großen Grundkonsens, aber gerade zum Beispiel, was vorhin angesprochen wurde, Beispiel Netzneutralität, da war halt eben auch so, dass das Finden eines Konsens da beziehungsweise teilweise sehr schwierig war, ne? Weil halt Leute, die halt zum Beispiel bei Internet Service Providern arbeiten und sagen, okay, wir brauchen aber schon gewisse Eingriffsmöglichkeiten, um unsere Netze einfach am Laufen zu halten. Also wir müssen halt in gewisser Art und Weise Einfluss auf diesen Traffic nehmen. Und wenn wir jetzt da eine CCC-Meinung formulieren, dann soll die bitte nicht so sein, dass wir da halt irgendwie, also uns diese Möglichkeit genommen wird. Und sowas halt eben dann auch zu längeren Diskussionen führt und eben auch zu einem, ja, manchmal dazu führt, dass wir bestimmte Dinge halt einfach nicht als Themen angehen, weil wir sagen, okay, da haben wir halt keinen Konsens, da können wir nichts zu sagen. Und insofern ist eben der Ansatz zu sagen, okay, bei so einer digitalen Gesellschaft oder auch eben bei Netzpolitik, man reflektiert halt eben diese Meinungspluralität halt einfach auch transparent, finde ich halt sehr gut, weil man halt einfach dann auch einfach besser ins Diskutieren kommt und einfach die Debatten, also jetzt wie gerade zum Beispiel im Thema Post-Privacy, ist halt genau dasselbe so. Da ist halt, also die Frage halt, wie weit sollte Datenschutz gehen, welchen Sinn hat Datenschutz noch, können wir uns auf unsere Daten noch aufpassen. Auch da haben wir halt ein relativ großes Meinungsspektrum so, also was sich jetzt nun nicht gerade bis hin zu den Post-Privacy-Leuten zieht, aber da ist halt auch so, dass wir da sehr intensiv debattieren und genau die Foren für solche Debatten, also wir haben die halt bei uns im Club so, also halt nur noch ein sehr großes Forum, aber eben da das auch in die breitere Öffentlichkeit, also Netzöffentlichkeit zu tragen, sag ich mal, bevor es dann halt irgendwie zu Aktivitäten kommt, finde ich halt auch einen sehr positiven Ansatz. Und was jetzt diese Kritik und so angeht, ich denke, dass der größte Teil wirklich Leute sind, die einfach dachten, dass sie wichtig genug sind oder bekannt genug sind, dass man sie hätte fragen sollen, mitzumachen, und die dann halt einfach so ein bisschen angeknietscht waren, dass sie nicht gefragt wurden, anstatt halt zu sagen, so schön, dass es jetzt gibt, dann mache ich halt jetzt mit.
Vielleicht kann ich dazu noch sagen, also was da sicherlich auch eine Rolle gespielt hat, und da kann ich genauso zugeben, dass ich davon sehr überrascht war, ist dieses Medienecho, was diese Gründung des Vereins.
Habt ihr nicht mit gerechnet, dass es so?
Nicht in dem Ausmaß.
Wir sehnen uns nach euch.
Ja, also das war natürlich einerseits sehr bekräftigend zu sehen, okay, offensichtlich ist die Idee, die wir da hatten, nicht so blöd. Andererseits denke ich, dass das durchaus dazu beigetragen hat, dass das Misstrauen also enorm stark geworden ist bei einigen Leuten, die ja mit allen von uns eigentlich seit langer Zeit zusammenarbeiten. Also wir haben in dem Verein Digitale Gesellschaft sind auch Mitglieder des Chaos Computer Club, des AK Zensur, AK Vorrat. Das ist ja, ich sage das jetzt mal überspitzt, das ist ja so eben diese netzpolitische Mischpoke, die sich da in einer neuen, bei einer neuen Idee mit einigen Leuten zusammengetan hat, was ich jetzt absichtlich so mit diesem Begriff bezeichne. Aber wir kommen natürlich wirklich alle aus den anderen Bewegungen und wollen diese eben auch nur ergänzen. Da bleiben natürlich auch alle, die behalten alle Mitgliedschaften. Mhm. Also diese Spaltung ist das Letzte, was da irgendjemand anstrebt.
Ich hatte Markus Begge da auch so verstanden, dass man will halt auch alle die vertreten, die normalen Menschen, sage ich jetzt mal in Anführung, die halt alle irgendwie vom Netz betroffen sind, aber jetzt nicht so Computerfreaks sind oder nicht so in der Materie stecken, aber irgendwie auch ein Grundinteresse haben. Also dass die auch angesprochen werden sollen damit. Aber wie geht's denn jetzt nun konkret los? Wann steht das Büro, wann steht der Verein und wann gibt's die erste Aktion?
Wenn man eine öffentlichkeitswirksame Aktion machen will, das hat uns der Launch von Digitale Gesellschaft eindrucksvoll gezeigt, dann kündigt man die am besten nicht an. Und ansonsten haben wir jetzt im Kreise regelmäßige Treffen, an denen wir uns eben über solche Dinge Gedanken machen.
Kann man Mitglied werden oder ist es eine geschlossene Gesellschaft?
Ja, diese Mitgliedwerden-Frage, die wurde ja auch immer gestellt. Im Moment ist es nicht vorgesehen, dass der Verein öffentlich einfach zur Mitgliedschaft aufruft. Da gibt es eine ganze Menge Gründe für, die vielen auch einleuchten. Insbesondere, wenn man sich andere Vereine anschaut, ist das eigentlich auch nicht anders. Ich denke aber, dass eigentlich diese, wie ich ja anfangs schon gesagt habe, diese Strukturverein gewählt zu haben, das war eher eine Notwendigkeit als ein Wunsch von uns. Und ich denke, dass das Mitgliedsein in diesem Verein von außen durchaus überschätzt wird. Also dass diese Bedeutung, die da ein Mitglied oder ein Nichtmitglied hat, in solchen Kategorien denke ich nicht und so denken auch die anderen dann nicht. Es geht um die politischen Inhalte und Ziele und die Wege, die wir uns überlegen, wie wir die bestehende netzpolitische Bewegung ergänzen können. Und wenn also da jetzt irgendwie...
Linus, Entschuldigung, ich verstehe den Ansatz sehr gut, zu sagen, wir machen eher so eine Greenpeace-Struktur, haben irgendwie so eine schlagkräftige Truppe, die sich nicht in Formalien ergehen muss. Wohin das führt, sieht man ja eben bei der Piratenpartei, die sich in Formalien erstickt ist.
Gibt es die
sagen.
Eigentlich noch?
Mal also wenn man nach Jens Seipenbusch und Andreas Popp, der Bundesspitze, irgendwie mal mit Google News sucht, dann finden die nicht mehr statt. Hm. Genau, aber... Also das ist die eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit ist, dass auch ein Lobbyist, der sagt, ich habe 150.000 Mitarbeiter hinter mir oder ich spreche für 400 Unternehmen oder ich bin der Bundesvorsitzende eines Sportvereins mit 1,5 Millionen Mitgliedern, dass da natürlich die Politik auch ein bisschen mehr hinhört, als wenn diese ständigen Aktionen, da gibt es hier diesen Begriff Slacktivismus, wenn sich Leute einfach nur zurücklehnen und irgendwie so klicken, gefällt mir, bei so großen Kampagnen. Das ist ja momentan so ganz groß in Mode. Man kann überall ständig seine virtuelle Unterschrift drunter setzen und fühlt sich dann ganz groß politisch engagiert. Und da glaube ich aber auch, sagt die Politik irgendwann, ja gut, ich weiß selber, wie einfach man da irgendwo hinklickt. So viel messe ich dem jetzt nicht bei.
Schlottern denn, das wäre ja nun mal die interessanteste Frage, den Lobbyverbänden jetzt wenigstens schon so ein bisschen die Knie? Gab es da eine Reaktion?
Ich glaube, die Reaktion, die mir jetzt spontan einfällt, ist, dass sich am gleichen Tag auch ein Urheberrechtslobbyverband gegründet hat. Wobei ich da jetzt keine schlotternden Knie bei Dieter Gordy unterstellen würde. In der Tat ist das ein Punkt, den ich eigentlich viel mehr als Kritik gefürchtet hätte. Und das ist genau diese Frage so, was kommt denn jetzt? Und bis jetzt wird man eben sehen, wie sich dieser Ansatz durchsetzen kann und was wir mit dem, was wir jetzt uns überlegt haben, erreichen können. Hm. Den Einwand, den Ole gerade brachte, oder die Anmerkung, die er brachte, dass es natürlich wichtig ist, dass da viele Leute hinterstehen. Das ist richtig und das wird natürlich dann auch zur Größe dieses Ansatzes digitale Gesellschaft führen oder diese Größe bestimmen. Wie viele Leute stehen dahinter? Wie viele werden dann, wenn die Vereinstruktur endlich mal steht, zum Beispiel auch Fördermitglieder? Ich sage immer, wir werden nicht in der Lage sein, auch nur eine Kampagne zu fahren, wenn da die Leute nicht hinterstehen.
Ole Reißmann, was kann denn die digitale Gesellschaft oder auch andere von so Vorbildern wie Electronic Frontier Foundation oder Quadrature du Net lernen? Was sollten sie davon lernen?
Naja, also tatsächlich hat die EFF eben diesen großen Vorteil, dass sie Geld hatte, um Anwälte zu bezahlen, Musterprozesse zu führen. Das ist ja in Deutschland so eine Sache, es wird sehr viel vor Gericht verhandelt. Aber sehr viel wird dann eben nicht grundsätzlich geklärt, sondern da sind dann Parteien dabei, die einfach nicht das Geld haben, einen möglicherweise jahrelangen Prozess durchzustehen. Also sei es, wenn es um Urheberrechtsverletzung geht, wenn es auch um solche, dass die Netzneutralität geht oder um das Abmahnwesen oder um all solche Sachen, die sich einfach noch rechtlich ausregeln müssen. Und da wäre natürlich ein ganz großes Fund, mit dem die digitale Gesellschaft wuchern könnte, ist, wenn sie Musterprozesse bis zum Ende durchfechten würden und einfach mal sagen würden, wir gucken jetzt mal, wenn Datenschützer zum Beispiel gerade in Niedersachsen anfangen und sagen, dass es ein großes Problem ist, wenn man Inhalte von anderen Webseiten auf der eigenen einbindet, was im Prinzip der Standard des Internets ist. Jeder hat irgendwie noch Werbebanner oder Zählpixel oder irgendwas von anderen Webseiten. Da sagen die jetzt plötzlich, das ist verboten und da wurde jetzt schon der erste Mensch, dem wurde schon kam dann der amtliche Bescheid, sie müssen jetzt das und das ausbauen aus ihrer Webseite.
Ja gut, also diesen spezifischen Prozess kann man vielleicht doch einfach Google überlassen. Also ich meine, die Frage ist halt immer, welche Schlacht wählt man sich da? Und wir als Chaos Computer Club machen das ja gelegentlich, dass wir halt wichtige Fälle unterstützen, also wie zum Beispiel halt bei dem Sony-Hacker war oder auch in anderen Rechtsfällen, wo wir dann halt häufig genug die einzigen bisher sind, die halt in der Lage sind, Kraft, unser doch relativ vielen Mitglieder halt eben doch Zusagen zu machen, um halt eben Prozesse zu führen oder zum Beispiel halt beim Thema Wahlcomputer, Wahlstift, wo auch ein relativ hohes Prozessrisiko einfach eingehen konnten, weil wir halt eben ja relativ groß sind. Aber das ist wiederum auch so ein Ding, die Größe bemisst sich eben nicht nur an der Zahl der Mitglieder. Bei uns ist halt ungefähr so, dass wir sagen, so, wir haben zwar ungefähr 3000 Mitglieder offiziell, aber es ist halt so, dass ungefähr nochmal dreimal so viele Leute fühlen sich halt zugehörig, also reagieren halt, wenn wir halt zum Beispiel Spendenaufrufe machen oder ähnliches. Und ich denke, dass das halt auch bei der digitalen Gesellschaft nicht anders sein wird, also dass man halt einfach den nicht zwingend aus der Anzahl der Mitglieder eben auf die tatsächliche Einflussgröße schließen muss. Also Netzpolitik.org ist, glaube ich, so eines der größten Blogs überhaupt in Deutschland, also was die Reichweite angeht. Und insofern, was du sagtest, diesen Selektivismus, da muss man halt auch ein bisschen vorsichtig sein. Man kann es so abwehrend nennen, aber de facto ist es ja so, dass gerade bei den politischen Themen heutzutage ist ja eben die Koalitionen, die sich da bilden, sind halt eben ad hoc. Und der Aktivismus, der da aufsprudelt, sind eben Leute, die sich plötzlich für ein Thema interessieren und dann teilweise auch sehr intensiv arbeiten. Nicht nur, ich mag das Klicken, sondern eben tatsächlich wirklich Zeit, Arbeit und auch Geld da reinstecken. Und die Reichweite, solche Leute zu erreichen und eben also das Mobilisierungspotenzial, was da ist, ist eigentlich die eigentliche Macht, die da ist. So, und wenn wir uns halt angucken, halt solche Themen wie Vorratsdatenspeicherung oder Bundestrojaner, da waren wir selber überrascht davon, wie viel Reaktionen da plötzlich kamen und wie groß das Mobilisierungspotenzial für diese Themen halt war aus der Koalition der beteiligten Organisationen und den Themen, also mit den Leuten, die von diesen Themen angesprochen waren. Selbst bei so einem Thema, wo wir eigentlich dachten, dass wir verlieren werden bei den Netzsperren. Also wo, als wir angefangen haben, damit dachten wir so, oh Gott, das ist aber eine Schlacht, die wir eigentlich nicht wollen, weil die werden wir definitiv verlieren. So, weil wie kann man schon gegen die Kinderpornokeule argumentieren? Und wir waren dann baff erstaunt, dass dann da plötzlich einfach so richtig 30.000, 40.000 Leute sagten so, nee, will ich nicht. So ist halt irgendwie, geht mir gegen den Strich. Und deswegen, ja klar, natürlich gibt es da immer wieder diese Petitionen, wo man nur so, ich klicke und ich will was. Aber am Ende sind es halt die Leute auf der Straße, die zählen und die Leute, die Geld spenden, die zählen. Und da sehe ich eben, dass das Potenzial gerade immer noch dramatisch wächst.
Eine Sache, die eher zufällig stattfindet. Ne? Also wenn dann es auf die Straße geht, dann glaubst sind du mal bei Freiheit statt Angst 100.000 weißt du, also, Leute in Berlin. Und wenn es dann irgendwie ein paar Jahre später ist, dann möglicherweise das Thema nicht wirklich ausgestanden, nicht wirklich zu Ende diskutiert, immer noch virulent. Und dann kommen nur noch 7.000 Leute.
Vielleicht ist der Unterschied auch, dass es leichter geht bei Themen, die jeder versteht. Aber bei Themen wie Netzneutralität oder anderen, die halt nicht jeder versteht, weil nicht jeder sofort was damit anfangen kann, weil sie auch kompliziert sind, ist es dann leichter über so einen Verein, der halt mehr Expertise hat, dann Prozesse oder Ähnliches zu organisieren.
Das ist halt die Frage nach der Effizienz des politischen Lobbyings. Und natürlich ist es so, dass Themen, die eine hohe emotionale Intensität haben, es ist sehr viel einfacher, Leute dazu zu bringen, aktiv mitzumachen, als bei relativ abstrakten Themen wie Netzneutralität, die man erstmal transportieren und übersetzen muss in tatsächlich emotionale, unmittelbare Selbstbetroffenheit. Also meine persönliche Ansicht halt zum Thema effizienzpolitischer Arbeit, also gerade jetzt irgendwie in Bundestagsgremien und Ähnlichem, hat sich eben auch durch die Erfahrung mit dieser Enquete-Kommission doch sehr weiter relativiert. So, also es ist halt so zwar schon interessant zu sehen, wie sich da halt irgendwie die Prozesse abspielen, wie eigentlich die Mechanismen wirklich funktionieren. Aber was man da tatsächlich konkret politisch erreichen kann, ist halt extrem limitiert. So, und die Frage ist ja eigentlich nie nach Mehrheiten so, wenn wir uns angucken, halt wie Umweltpolitik in Deutschland funktioniert. Umweltpolitik bzw. Umweltschutz hatte in Deutschland nie eine Mehrheit. So, es war halt immer nur so, dass sich eine große, laute Menge von Menschen, die halt eine signifikante Schwelle überschritten hat, dafür lautstark interessiert hat und dafür lautstark auf die Straße gegangen ist. Und ich denke, bei Netzpolitik stehen wir an einem ähnlichen Schwellpunkt, also dass halt einfach die Themen der Digitalsphäre, sei es nun Datenschutz, sei es Netzneutralität, aber auch einfach so die eigene Souveränität des Einzelnen im Netzzeitalter, dass das Themen sind, die jetzt immer mehr in die Mitte der Gesellschaft drücken. So, und wenn ich mir so angucke, was ich so bei Vorträgen und so sehe, was für Menschen da auf mich zukommen und sagen so, ja super, was ihr da an Arbeit macht und irgendwie, da war ich noch nicht drauf aufmerksam geworden, ist einfach das breite Spektrum der Gesellschaft. So. Ich meine, es segmentiert sich natürlich schon nach Bildungsschichten, wie alle politischen Themen natürlich, aber wir sehen halt, dass sich dieses, sagen wir mal, die Affinität zu diesen Themen dramatisch verbreitert und dass da schon einfach auch ein gewisses Auffangbecken da sein muss für diesen Aktivismus. den wir zum Teil als Chaos Computer Club ja machen, in dem Augenblick, wo die Leute ein bisschen mehr technisch affin sind und jetzt keine Angst vor dem Hacker-Label haben, aber wo es halt einfach eine Menge Leute gibt, die da ja mit uns nicht so viel anfangen können und so ein bisschen mehr, ja, sagen wir, Schwiegermutter-kompatiblen politischen Aktivismus haben wollen.
Weil sie Lust auf Facebook haben.
Ja, natürlich, man spricht ja nichts dagegen.
Wird eigentlich jetzt sowas wie die Piratenpartei, ist das jetzt überflüssig geworden, wo sich jetzt sozusagen doch das Netz mehr zunehmend organisiert, besser organisiert, jetzt professioneller wird? Linus schüttelt heftig den Kopf.
Nein, also die netzpolitische Bewegung muss meiner Überzeugung nach mit der vollen Breite der zur Verfügung stehenden Mittel auftreten.
Ja, er spricht schon wie ein Politiker.
Ja, genau, danke. Und da ist natürlich die Piratenpartei ein wichtiger Teil davon.
Auch wenn sie ja wirklich abgetaucht zu sein scheinen, du hast da vielleicht da gibt's mehr
Informationen. Gibt es intern, glaube ich, gerade ein bisschen Unklarheiten, aber ich bin eigentlich auch recht zuversichtlich, dass sich das jetzt mit einigen neuen Leuten, die da gerade auftreten, durchaus nochmal fangen kann.
Man geht ja als Journalist dann auch so rum und fragt so, sag mal, die Piratenpartei. Und dann sieht man in vielen Augen tatsächlich eher so ratlose Blicke.
Ja.
Nichtsdestotrotz ist es natürlich auch ein großes Experimentierfeld. Die haben ja tatsächlich ganz neue Ideen im politischen Prozessen ausprobiert. Wie ist es eigentlich, wenn wir nicht uns in so Gremien überall aufstellen, erstmal Ortsverbände wählen, Landesverbände und dann immer nach oben weiter durchreichen, sondern alle dürfen am politischen Prozess mitmachen. Und dazu brauchen wir Software. Und wir richten das einfach mal ein und machen dann diese Plattformen, die entweder Wikis sind oder
Liquid Feedback.
Genau, Liquid Feedback, Adhocracy-Projekte. Das ist ja erstmal alles sehr spannend und zeigt eben auch, wohin das gehen kann. Und ich glaube schon, dass sich auch gerade die etablierten Parteien da eine ganze Menge abgucken und sich überlegen, dass man eventuell, wenn man junge Leute für Politik begeistern möchte, da sich doch die ein oder andere Scheibe abschneiden muss.
Naja, wenn man sich dann an der Realität anguckt, also die momentane Diskussion der Piratenpartei gehen ja auch unter anderem darum, ob man eben eher wie die etablierten Parteien agieren möchte, jetzt was die interne Parteidemokratie angeht oder eben diesen neuen Ansatz folgen möchte. Es ist ja auch nicht so, dass es schon entschieden und durch ist. So. Und auch die momentane Ausprägung von diesen Liquid Democracy Tools, die ich auch momentan das Spannendste finde, was in der Politik in Deutschland passiert, zeigt halt schon deutlich Mängel. Und auch die Nutzung ist halt so, dass man da offenbar noch ein bisschen nachtunen muss und so. Also insofern ist als Experiment zu bezeichnen, ist halt schon richtig. Aber die Hoffnung, dass die etablierten Parteien sich da was abschneiden können, halte ich ehrlich gesagt für optimistisch. Also wenn man sich so die Netzpolitik der etablierten Parteien anguckt, sind es halt ganz wenige Leute, die tatsächlich auch echte Mühe haben, innerhalb ihrer Partei Gehör zu finden. Also nehmen wir mal ein Beispiel, zum Beispiel die Vorratsdatenspeicherung. Ist so, dass die Frage, ob es innerhalb der Politik, zum Beispiel in der CDU, eine Mehrheit für die Vorratsdatenspeicherung gäbe, ist schwer zu beantworten, weil jeder CDU-Politiker, den ich treffe, mit einer Handvoll Ausnahmen, sagt mir hinterher, wenn die Mikrofone aus sind, nachdem er die Vorratsdatenspeicherung laut verteidigt hat, ja, also so ganz unter uns, so privat, also richtig gut finde ich das auch nicht. Und da habe ich schon irgendwie Sorge um meine Kinder. Ne? Also diese Trennung zwischen dem eigentlichen, der eigentlichen persönlichen politischen Überzeugung und dem Auftreten und dem Vertreten der Parteilinie und diesem ganzen Profilierungszeug, was da so die Politik dominiert, das werden die halt nicht los. Und solange sie das nicht loswerden und solange sie da nicht einfach Politik aus ihrem Bauch rausmachen können, also einfach tatsächlich sagen können, was sie selber als Mensch für politisch richtig halten, sondern halt immer die Parteilinie fahren müssen, werden sie auch keine ehrliche Netzpolitik machen können. Weil Netzpolitik lebt halt davon, dass man eben die Wahrheit sagt und dass man eben auch technisch korrekt ist und dass man eben sich auf mit Daten seine Position verteidigen kann und zum Beispiel sagen kann, okay, die Vorratsdatenspeicherung bringt uns leider nichts, weil wir keine Statistik haben, die uns zeigen kann, dass sie die Strafverfolgungsraten verbessert. Und solange das nicht passiert, solange die Parteien halt weiter mit ihrem Spin-Doctoring da arbeiten und dem Versuch halt irgendwie Dinge so darzustellen, wie sie eigentlich nicht sind, werden sie mit der Netzpolitik auch einfach schlicht keinen Erfolg haben.
Was ist das Problem bei Liquid Feedback im Moment, das aktuelle?
Und da gibt's einen Haufen Probleme, die unter anderem zu tun haben, wie Stimmdelegationen funktionieren. Also da ist ja so, dass man seine Stimme, wenn man nicht selber zu einem Thema abstimmen möchte innerhalb des parteiinternen Demokratie, seine Stimme delegieren kann, ist ein bisschen umstritten. Da gibt es große Diskussionen darum, dass die Entscheidungen nachvollziehbar sind, also wer wie abgestimmt hat.
Ein Voting Lock.
Genau. Und ähnliche Dinge. Also es ist halt auch so, dass der Anteil der Leute in der Partei, die aktiv daran teilnehmen, relativ gering ist im Vergleich zur Anzahl der Gesamtpiraten. Also es ist halt schon so, dass man klar sagen muss, es ist ein Experiment und es wird sicherlich noch ein oder zwei Revisionen erfahren, bis es irgendwie so ansatzweise läuft. Oder vielleicht wird es auch eingestellt, wissen wir nicht. Aber auf jeden Fall ist es somit das Spannendste, was da so gerade passiert zum Thema innerparteiliche Demokratie.
Du sagst ja auch, Frank Rieger, dass Strukturen gar nicht so wichtig sind eigentlich oder zunehmend an Bedeutung verlieren. Ist es nicht aber eher eine Mischung aus Strukturen, ja, und dann einfach Tools nutzen?
Tools sind natürlich wichtig, aber viel wichtiger sind die persönlichen Netzwerke. Also wenn wir uns angucken, eigentlich alle Themen, die passiert sind in den letzten Jahren, also wo halt irgendwie Netzpolitik passiert ist, also großer Aktivismus da war, Aktionen da waren, Petitionen da waren, Stellungnahmen und so, sind die immer aus persönlichen Netzwerken von Leuten entstanden, auch über Organisationsgrenzen hinweg, die dann jeweils die Ressourcen ihrer Organisationen benutzt haben. Und sagen wir, wie die Struktur, die konkreter aussieht, ist natürlich insofern interessant, als wie viel Prozent der Arbeitsleistung der einzelnen Aktivisten geht dabei drauf, sich um ihre Strukturen zu kümmern. Also gerade halt zum Beispiel irgendwie beim Ackerzensur und Ackervorrat ist es so, dass die sich halt doch sehr viel mit ihren Strukturen und ihren Diskussionen da befassen müssen. Im CCC ist es immer sehr phasenweise. Wir haben halt so Zeiten, wo wir uns halt irgendwie wochenlang irgendwie über unsere internen Probleme klopfen und dann viele Monate, wo irgendwie es halt irgendwie entspannt ruhig ist und wir uns auch der Arbeit zuwenden können. Bei den Piraten ist gerade eben auch so eine Phase, wo sie halt sehr nach innen gewandt sind und vielleicht hoffentlich dann da auch wieder rauskommen. Naja, ich meine, ich sag mal so, da muss man auch nicht überbewerten. Also die Parteien, also die etablierten Parteien, wenn man sich so die Nachrichtenlage anguckt, die kümmern sich zu 90% um ihre interne Profilierung und ihren internen Unsinn. Und wenn wir das halt gelegentlich mal phasenweise ein bisschen tun, so dann egal welche Organisation das ist, dann muss man das halt eben auch nicht so an die große Glocke hängen, sondern sagen, okay, ist halt so, müssen wir uns halt mal einigen und dann geht's weiter.
Also die Netzwerke sind so das Drunterliegende und die Strukturen das, was nach außen so sichtbar wird. Ja. Klar. AK-Zensur, sagtest du gerade AK-Vorrat, wie fügen die sich da ein in diesem Geflecht?
Die sind ja so Ad-Hoc-Koalitionen von Personen und Organisationen, die sich halt um ein Thema scharen, also Netzsperren und Forster und Speicherung, die halt absichtlich monothematisch organisiert sind, also halt eben sagen, okay, wir kümmern uns um ein Thema, das ist das, was uns interessiert, da stecken wir unsere Energie rein. Und die sind natürlich zum einen, versuchen sie halt öffentlich aufzutreten, aber ihre wesentliche Funktion ist halt eben tatsächlich die Vernetzung zwischen den einzelnen Organisationen und Personen und halt auch die Organisation von Klagen am Verfassungsgericht und irgendwie Stellungnahmen und also allem, was da so an Sachen passiert. Und die sind halt, eigentlich sagen wir mal so, genau solche Ad-Hoc-Koalitionen in etwas formalisiert, also dass sie dann halt da sich als AK formalisiert haben. Ich halte persönlich ja nicht für so notwendig, andere Leute finden es sehr wichtig, insofern muss man sich doch nicht lange drüber streiten. Am Ende geht es ja darum, dass die Leute was tun und dass die Leute im Zweifel auf die Straße gehen und aktiv werden.
Und haben eine große Öffentlichkeit, auch AK-Vorrat, AK-Zensur haben große. Gut, abschließend, wir sind ja fast am Ende dieser Sendung, wenn wir nach vorne schauen. Es gibt jetzt die digitale Gesellschaft, es gibt viele andere Interessensvertretungen für netzpolitische Themen. Kann man sagen, dass das Internet oder auch die Internetrechte, die wo ja auch diskutiert wird, ob man das ins Grundgesetz mit reinnehmen muss, ein Internet, Recht auf Internetfreiheit, sind die jetzt gut vertreten mit den Strukturen, die wir haben? Wie wird das weiterlaufen? Werden sie zusammenarbeiten? Arbeiten sie schon zusammen? Was wird da passieren?
Das wird der Prozess zeigen. Also ich wäre jetzt nicht so selbstgefällig zu sagen, dass diese netzpolitische Szene oder Bewegung gerade ausreichend gut aufgestellt ist. Wir haben das in den letzten Jahren gesehen. Jeder einzelne Sieg, den wir da vielleicht mal erlangt haben, war zumindest nicht endgültig. Wir haben immer wieder, kommen die Themen wieder auf. Ja, diese Vorratsdatenspeicherung, die haben wir einfach bis jetzt nicht platt bekommen. Netzsperren haben wir nicht platt bekommen. Aus dieser Frustration heraus ist ja auch die Idee entstanden, okay, jetzt machen wir es mal wie die Gegner und gucken mal, ob wir das vielleicht so durchkriegen. Mhm. Die Zukunft wird zeigen, was sich da in diesem Feld tun wird. Aber ich wäre nicht so selbstgefällig zu sagen, wir sind jetzt ausreichend gut aufgestellt. Das denke ich nicht.
Also ich denke, dass die Dynamik des politischen Prozesses da gerade im Netzbereich ist hoch. So, also das ist natürlich auch so, dass man da schwer Vorhersagen machen kann und je mehr sich halt auch die etablierten Parteien das Netz eben als Profilierungsfeld entdecken und je mehr die es auch als Profilierungsfeld für einzelne Politiker erscheint, wird es da halt natürlich auch noch verstärkte Umarmungsversuche geben, also dass sie halt versuchen, einzelne Personen da sozusagen in ihre Partei wieder hineinzuziehen. Mhm. Insofern, ob es jetzt eine ausreichende Vertretungsmacht gibt, kann ich auch nicht sagen, aber es wird jedenfalls besser.
Ole Reismann, gut aufgestellt?
Leider nicht.
Leider nicht.
Also was mir beobachtet ist, dass tatsächlich viele Prozesse mittlerweile auch nicht nur auf nationaler Ebene ablaufen, sondern dass Politiker dann auch sagen können, ja, wir sind ja dagegen, aber jetzt kommt von Brüssel aus der europäischen Ebene, da müssen wir jetzt leider das irgendwie umsetzen, dann schummeln wir ein bisschen, dann machen wir so. Und das sind Prozesse, die tatsächlich sehr schwer vermittelbar sind.
Und darüber müssen wir, entschuldige bitte, das nächste Mal diskutieren. Da haben wir aber schon das Thema für die nächste Sendung Europa, denn wir sind am Ende in 10 Sekunden. Das war eine Netzreporter XL-Ausgabe vom Online-Tag mit Ole Reismann, Frank Rieger und Linus Neumann. Vielen Dank, dass ihr hier wart.
Gerne.